Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 36 GWG, Kleinvieh macht auch Mist. Und ich freue mich besonders heute wieder, Anita Dormeier neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Anita.
Hallo Kevin, ich freue mich wie immer, dass wir uns wieder mit einem tollen Thema beschäftigen können. Ja, da geht's dann auch schon los.
Ja, total. Der Name ist ja schon so ein bisschen kurios. Natürlich reden wir nicht über Land- und Forstwirtschaft. Da müssen Sie keine Sorgen haben, falls Sie die Befürchtung jetzt hatten bei dem Vieh im Titel. Nein, uns geht es um geringwertige Wirtschaftsgüter und ihre Abschreibung, eben branchentypisch als GWG bekannt.
Ja, wir freuen uns natürlich, dass dieses Thema, ist ja ein allgegenwärtiges Thema, heute unser Themenbereich ist, mit dem wir uns weiter beschäftigen können. Und man glaubt ja gar nicht, was man aus diesem Thema alles so rausholen kann. In der täglichen Praxis geht da vielleicht so manche oder andere Überlegung verloren.
Auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich etwas, was in jeder Buchhaltung auftritt, was immer wieder auch gefühlt Fragezeichen aufwirft, wenn man mit jemandem reden. Auch Grenzen, die immer wieder vom Gesetzgeber mal verschoben oder geändert worden sind. Die letzten aktuellen Grenzen haben wir schon recht lange. Aber dennoch wollen wir mal gemeinsam durchleuchten, was sind denn GWGs, geringwertige Wirtschaftsgüter? Was ist das Besondere an ihnen, weshalb sie ja auch von uns benannt werden sollen? Und vielleicht steigen wir einfach da direkt mal so ein. Wie würdest du grundsätzlich ein geringwertiges Wirtschaftsgut definieren?
Geringwertig, es gibt also erstmal eine betragsmäßige Grenze. Und übrigens war das ja auch unser erster Aufhänger. Wir wollten ja was Neues berichten. Und es war ja auch schon wieder vorgesehen, dass das GWG die Grenze erhöht wird. Aber leider hat der Gesetzgeber alles wieder entnommen, aus dem Gesetz wieder rausgenommen. Und so haben wir im Moment einfach eine Grenze mit 800 Euro netto. Das ist unser augenblicklicher Stand. Ob sich das noch in 2026 verändern wird, augenblicklich, ist damit erstmal nicht zu rechnen. 800 Euro netto, das wäre das eine, und wir brauchen natürlich ein selbstständig nutzungsfähiges Wirtschaftsgut. Ja, da gibt es ja auch zahlreiche Beispiele.
Ja, ganz viele. Also ich denke jetzt so an Dinge wie Werkzeuge, Bürostühle, Büromöbel, ein Smartphone, eine Kaffeemaschine. Also es gibt ja wirklich viele kleinere Geräte, die man eben so kauft, die aber länger als vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre im Unternehmen sind und genutzt werden, von der Anschaffung nicht so teuer sind, aber selbstständig nutzbar und auf jeden Fall ein Bestandteil auch des Unternehmens.
Ja, auf jeden Fall im Anlagevermögen. Das ist wichtig. Wir wollen diese Wirtschaftsgüter nicht verkaufen. Es ist unsere Ausgangssituation. Wir wollen die länger als ein Jahr im Unternehmen zur Nutzung bringen und damit müssen sie eben auch abgeschrieben werden, vielleicht sogar mit dieser besonderen Abschreibemöglichkeit GWG.
Genau das ist es. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, es muss schon mal ein bewegliches Wirtschaftsgut sein, was Materielles, sonst kommen wir ja gar nicht erst so richtig da rein. Und typische Anlagengegenstände sind halt eben, wie vorhin schon erwähnt, die ganzen Möbelstücke, beispielsweise Smartphones und Paletten. Aber es ist immer wichtig, dass man darauf achtet, dass die selbstständige Nutzbarkeit auch gegeben ist. Also es ist halt schon sehr wichtig, dass es selbstständig nutzbar ist und nicht nur vielleicht ein Teil von etwas ist.
Sobald es ein Teil von etwas ist, müssen wir diesem Teil zuschlagen. Also wir brauchen tatsächlich immer wieder diese eigenständige Nutzbarkeit. Und vielleicht ein schönes Beispiel. Ich habe ja auch unterwegs immer viel mit Beamer und sowas zu tun. Ein Beamer ist ein schönes Beispiel aus meiner Sicht, denn ein Beamer kann selbstständig nutzungsfähig sein, ja, oder eben auch nicht selbstständig nutzungsfähig sein. Technisch gibt es da ja alle Möglichkeiten.
Das stimmt. Also zum Beispiel den Beamer, den ich benutzen darf, das ist kein GWG. Also ohne einen Laptop, an den ich ihn anschließe, ist der sinnfrei. Dann macht der nur eine Projektionsfläche, ein Licht.
So,
das könnte
ich
als Lampe benutzen, aber das müsste ich dem Finanzamt erstmal erklären, dass der Beamer meine Lampe ist. Das wäre eine Zweckentfremdung auch so ein
bisschen. Glaube ich schon. Mhm.
Deswegen, der wäre es nicht, aber es gibt mittlerweile viele moderne Beamer, die halt auch wieder eine Smart-TV-Funktionalität schon eingebaut haben. Das heißt, ich kann damit direkt meinen Streaming-Dienst meiner Wahl, ich will keine Namen nennen, starten und dann ersetzt der Beamer fast schon das TV-Gerät.
Ja, also man muss sich halt immer fragen, geht das denn eigenständig? Hat er eine eigenständige Funktion, ein eigenständiges Nutzen? Beamer, vielleicht auch ein anderes Beispiel, Drucker. Ist auch ein schönes Beispiel. Es gibt Drucker, solche Multifunktionsgeräte, die können einfach auch selbstständig arbeiten und damit in die Regelung reinfallen. Aber es gibt eben auch genügend Drucker, die funktionieren eben nur, wenn sie an einem PC angeschlossen sind. Das wäre zum Beispiel kein GWG.
Sehr gut, dann haben wir jetzt schon so ein bisschen abgrenzen können, was mit dieser selbstständigen Nutzbarkeit, insbesondere in einem Büroumfeld, schon mal klar ist. eine ganz andere Frage, so in dem Zusammenhang, gibt es dann irgendwie eine Grenze, wie viele GWGs pro Jahr ich anschaffen darf oder ist das unlimitiert?
Wie viele, da gibt es überhaupt kein Problem. Es muss halt immer irgendwie betrieblich veranlasst sein, das ist klar. Die Finanzverwaltung legt natürlich immer Wert darauf, dass wir das nicht ins Private legen. Das wäre ja total verfehlt. Aber ansonsten kann ich tausende GWGs einkaufen, 800 Euro Nettogrenze einhalten und die Finanzverwaltung würde hier voll und ganz mitspielen. Wir dürfen das in einer Summe als Aufwand absetzen.
Gut, also wissen wir jetzt schon mal, wir haben jetzt die Möglichkeit, 800 Euro auf einen Schlag für ein Wirtschaftsgut abzusetzen und demnach direkt als AFA zu berücksichtigen. Jetzt fragt sich natürlich auch jeder, der uns zuhört, wie berechnen wir denn jetzt die Anschaffungskosten? Gibt es da Besonderheiten, die es zu berücksichtigen geht, wenn ich jetzt insbesondere um das GWG denke? Oder ist das der Standard, so wie wir auch sonst Anschaffungskosten im Anlagevermögen berechnen würden?
Es wäre ganz genauso zu ermitteln wie jeder andere Anschaffungskostenbereich ansonsten auch. Der Kaufpreis, der halt immer gemindert wird über Rabatte, Skonto, das zieht man ab. Dann gibt es vielleicht auch unter Umständen Zuschüsse, die zieht man auch ab. Wäre ein Wahlrecht. Und dann gibt es aber auch Gestaltungsmöglichkeiten. Und da möchte ich immer ganz gerne hinweisen auf den Investitionsabzugsbetrag, denn den kann man ja auch dann später von den Anschaffungskosten kürzen. Und das wäre dann aber der gekürzte Betrag, nämlich unser Wert, den wir mit 800 Euro netto vergleichen müssen.
Sehr gut. Also kann ich tatsächlich sogar den 7G auf ein GWG berücksichtigen und dadurch es zum GWG machen, weil vielleicht die ursprüngliche Anschaffungspreis über den 800 Euro war. Also das wenn ich jetzt einfach Zahlen in den Raum werfe, ich habe was gekauft für 1.400 Euro, konnte aber 700 Euro GWG berücksichtigen, hätte ich ja Nettoanschaffungskosten von 700 Euro, wenn ich die Anschaffungskosten kürze durch den 7G.
Genau, der 7G-Investitionsabzugsbetrag ist ja im Moment mit 50% drin. Das heißt, wir dürfen also 50% vorab schon berücksichtigen. Und genau diese 50% ziehen wir wieder vom Kaufpreis ab. Ja, und das, was übrig bleibt, oh Wunder, 800 Euro netto eingehalten, wäre sofort abschreibungsfähig. Und so können eben viel größere Wirtschaftsgüter in die GWG-Grenze reinfließen. Das wäre eine schöne Gestaltungsüberlegung, die man immer wieder gerne an den Tag legen sollte. Übrigens, wir empfehlen da immer auch, oder ich empfehle immer gerne, dass man ein klein wenig IAB abzieht. Man muss nämlich heute den sogenannten Investitionsabzugsbetrag nicht mehr besonders benennen. Das heißt, ich muss nicht angeben, was man denn dann später dafür wirklich kauft. Wird. Und so hat man eben die Möglichkeit, das vielleicht steuerbegünstigend in einer Summe komplett in einem Jahr zu entsprechenden Betriebsausgaben zu machen.
Das ist wirklich ein guter Tipp. Ich glaube, das ist vielen vielleicht gar nicht so geläufig, dass man das so clever kombinieren kann. Eben dadurch, dass wir ja gar nicht mehr definieren müssen, es wird ein PKW oder Nein. Es wird ein neuer Riesenkonferenztisch, sondern wir einfach sagen, ich hätte gerne IAB 2.000 Euro.
Genau, nur eine Kleinigkeit. Man könnte ja immer so ein Tausender einfach als IAB da abziehen. Muss natürlich darauf achten, innerhalb von 3 Jahren muss dann irgendetwas passieren, was da als Anlagevermögen auch wirklich im IAB reinpassen kann.
Jetzt spielst du mir die Bälle wieder zu, wenn du sagst, innerhalb von 3 Jahren. Gibt es da auch nochmal Besonderheiten beim GWG zu berücksichtigen, wenn es darum geht, die Anschaffungskosten bei Einlagen in das Betriebsvermögen, also wenn etwas aus dem Privatbereich übergehen soll, in die betriebliche Sphäre und es ist ein GWG?
Ja, wir haben ja diese Regelung, wenn wir private Wirtschaftsgüter anschaffen und erst später nutzen wir das Ganze für den Betrieblichen. Viele fangen ja erstmal an, kaufen da vielleicht schon ein, testen sich aus. Ja, und dann hat man eben doch das Unternehmen gegründet innerhalb von 3 Jahren. Wie du schon richtigerweise erwähnt hast, innerhalb von 3 Jahren nimmt man immer die fortgeführten Anschaffungskosten, also den Kaufpreis, abzüglich der Abschreibung, die zwischenzeitlich passiert ist. Ja, und wäre man außerhalb dieser 3 Jahre, dann gilt aber diese Regelung nicht mehr. Dann nimmt man den sogenannten Teilwert, also auf Deutsch übersetzt den tatsächlichen Wert. Nix mehr mit fortgeführten Anschaffungskosten.
Jetzt kommen wir so ein bisschen auch in die Abschreibung rein. Jetzt haben wir die Anschaffung ja geklärt oder auch die Einlage geklärt. Und in meinem Kopf schwirrt ja noch so ein weiterer Begriff. Wir reden die ganze Zeit von 800 Euro und Sofortabschreibung. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja auch noch die Poolabschreibung. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was müssen wir da jetzt berücksichtigen? Wie sind jetzt da die Möglichkeiten zu sagen, wie schreibe ich denn jetzt korrekt dieses GWG ab?
Ja, beim GWG gibt es grundsätzlich drei Stufen, wenn man so will, anhand der Beträge zu beachten. Und da gibt es im Einstieg diese 250 Euro. Bis zu 250 Euro schreibt man alles in einer Summe als Betriebsausgabe ab, in Anführungszeichen. Das heißt, man bucht im Prinzip sofort als Betriebsausgabe. Man macht sich da keine großen Gedanken mehr. Kleinmaterial oder Kleingeräte, das wäre das richtige Konto dafür. Ja, und erst wenn über 250 Euro, dann legt das eigentliche GWG los bis 800 Euro netto. Da gibt es aber noch eine zweite Schiene, und zwar den Sammelposten. Poolabschreibung auch gerne genannt. Der Sammelposten, auch größer 250, aber der geht noch eine Stufe weiter nach oben bis 1.000 Euro. Das wäre dann auch nochmal die zweite Schiene, wobei dieser Sammelposten immer ganz besonders behandelt werden muss. Hier haben wir eine einheitliche gültige Abschreibedauer mit 5 Jahren. Man setzt also das Wirtschaftsgut einfach ab, gleichmäßig ab, ohne Zeitanteiligkeit, über 5 Jahre lang.
Das heißt also, im Idealfall habe ich dann nachher, wir werden ja noch über die Aufzeichnungspflichten sprechen, habe ich dann vielleicht 5 verschiedene Sammelposten, die dann immer nach dem Wirtschaftsjahr betitelt sind, und dann schmeiße ich da alles rein, wenn ich den Sammelposten wählen möchte.
Oder ja, die Poolabschreibung. Diese Sammelposten hat noch einen kleinen Haken. Es gibt noch diese Einheitlichkeit. Hat sich der Gesetzgeber auch mal ausgedacht, aus meiner Sicht viel zu kompliziert. Aber man muss sich eben entscheiden. Man muss sich in einem Anschaffungsjahr entscheiden, nehme ich da alles in die GWG-Regelung, also von mehr als 250 bis 800 Euro, oder entscheide ich mich in dieser Schiene für einen Sammelposten. Und wenn ich das mache, ist alles komplett im Sammelposten drin. Ich habe dann keine Möglichkeit mehr, noch zusätzlich in diesem Jahr wieder diese Sofortabschreibung zu wählen. Also man wird schon ein klein wenig eingeschränkt. Man muss also immer entscheiden im Jahr der Anschaffung, möchte ich das eine, möchte ich das andere. Und da ist eben besonders gefährlich, mehr als 250 Euro bis eben diese 800 Euro. Da muss man sich eben von Jahr zu Jahr doch irgendwie festlegen.
Sehr gut, dann ist das jetzt auch geklärt. Wir reden ja auch die ganze Zeit von Nettobeträgen, und dann denke ich mir, gibt es da auch eine Besonderheit, wenn ich an den umsatzsteuerlichen Kleinunternehmer denke, der ist ja gar nicht vorsteuerabzugsberechtigt in diesem Zusammenhang.
Ja, das ist übrigens eine sehr, sehr außergewöhnliche Regelung, die wir hier haben. Diese 800 Euro sind wirklich immer netto. Immer. Ob das ein Kleinunternehmer ist, der packt auch die Mehrwertsteuer noch obendrauf, oder, und das ist vielleicht die Besonderheit dazu, das gilt nicht nur für Unternehmerfälle, das gilt auch in der Einkommensteuererklärung, also auch in der Anlage N, oder, wo ich es mir noch ganz gut vorstellen könnte, in der Anlage V&V. Auch da wären diese Möglichkeiten gegeben, ob das der Schreibtisch ist, zum Beispiel bei einem Lehrer. Auch da könnte er sofort bis 800 Euro netto ganz sofort die Werbungskosten geltend machen.
Das heißt also, wenn man sich beispielsweise ein neues Laptop kauft und man schafft es, unter die Grenze zu sein, könnte ich in der Anlage N das direkt als Werbungskosten in voller Höhe, ich müsste es dann gar nicht erst abschreiben.
Ja, das mit dem Laptop gefällt mir zwar in einer anderen Kategorie viel, viel besser, aber das passt ja wunderbar rein. Wir haben ja noch eine ganz spezielle Abschreibung, die man in Corona-Zeiten kreiert hat, diese Sofortabschreibung, die eigentlich gar keine ist. Diese Sofortabschreibung ist einfach eine neue Nutzungsdauer geworden von einem Jahr. Und das ist insbesondere für Laptop, PC geeignet, aber auch wieder geeignet in der Anlage N. Also auch bei Nicht-Selbstständigen oder eben auch bei Vermietung und Verpachtung kann man diese neue Sofortabschreibung auch anwenden.
Aber jetzt diese neue Sofortabschreibung hat doch noch weitere Besonderheiten. Da haben wir ja zum Beispiel nicht mehr die Problematik, über die Höhe reden zu müssen.
Das ist das Tolle daran. Bei GWG müssen wir uns an 800 Euro halten. Beim Sammelposten an 1.000. Aber wenn es um einen Laptop geht oder übrigens auch um Software, dann spielt es plötzlich gar keine Rolle mehr, wie teuer die sind. Ob es ein absolut teures Laptop wird für 5.000 Euro, meinetwegen, oder ein Surfer für 3.000, würde keine Rolle spielen. Wir können das in einer Summe über die Nutzungsdauer ein Jahr geltend machen.
Und dann spielt auch die selbstständige Nutzbarkeit scheinbar also keine Rolle. Wenn wir jetzt auch über Software reden, die ist ja zum Beispiel nur bedingt selbstständig.
Manchmal wirft der Gesetzgeber wirklich alles über den Haufen. Also wir haben da unsere Grundsätze, wir haben alles gelernt. Ja, und dann heißt es plötzlich, gehen wir aber bei entsprechenden Computern, Peripheriegeräten in die Berücksichtigung. Dann spielt es wieder gar keine Rolle, ob die selbstständig nutzungsfähig sind. Also unser Beispiel mit dem zum Beispiel Beamer oder Drucker, ja, jetzt wären wir wieder, egal ob selbstständig nutzungsfähig oder nicht, hier wären wir wieder bei den steuerlichen Möglichkeiten, alles in einer Summe ansetzen zu können.
Das heißt, ich deklariere es dann einfach nicht mehr als GWG, sondern als digitale Sofortabschreibung. Und dann ist es einfach durch. Oder worauf muss ich achten, wenn es jetzt darum geht, die richtige Begrifflichkeit zu verwenden, um auch deutlich zu machen, ich nutze ein besonderes Abschreibungsrecht eben für diese elektronischen digitalen Güter?
Ja, das ist das Schöne. Man nennt es ja Sofortabschreibung, aber es ist ja wirklich gar keine. Das ist ein Fehler im Ausdruck der Finanzbehörden. Es ist einfach eine Nutzungsdauer mit einem Jahr. Das heißt, wenn wir mal bei dem Laptop bleiben, wir buchen das Laptop ins Anlagevermögen. Und dann schreiben wir ab über ein Jahr Nutzungsdauer. Im Endergebnis haben wir die volle Betriebsausgabe drin, aber es ist eigentlich gar keine Sofortabschreibung. Es ist ein Wahlrecht, das wir nutzen können, statt der dreijährigen Nutzungsdauer eben nur in einem Jahr tätig oder eben Ausgaben zu erhalten.
Aber gilt dann auch für dieses eine Jahr, ich bin da jetzt ganz pingelig, auch pro rata temporis, dass ich dann theoretisch jahresübergreifend über 12 Monate verteilen muss? Oder ist es wirklich wie die GWG-Sofortabschreibung, die immer zum Stichtag einfach läuft, unabhängig in welchem Monat ich es gekauft habe?
Ja, man hat da insgesamt ja 3 BMF-Schreiben gebraucht, um uns das richtig zu erklären. Und man hat dann im letzten BMF-Schreiben nochmal dazu behauptet, spielt keine Rolle. Man kann es also zeitanteilig nehmen, man kann es aber auch in einer Summe nehmen. Auch das ist sogar nochmal im Einzelfall zu entscheiden. Also auch da hat man wieder wirklich freie Möglichkeiten bekommen.
Also kann ich im Dezember kaufen und voll abschreiben.
Voll und ganz.
Dann kriege ich mein neues Super-Laptop für 5.000 Euro direkt.
Komplett.
Und zwar egal, ob es betrieblich wäre oder tatsächlich über die Anlage N.
Das ist das Schöne.
In beiden Fällen.
Genau, auch als Werbungskosten. Gar kein Problem. Auch da würde das in einer Summe beim Laptop mit 3.000 Euro wunderbar funktionieren. Oder eben zeitanteilig oder doch über die Nutzungsdauer gehen. Man hat also wirklich alle Möglichkeiten.
Natürlich bedingt es eine volle betriebliche Nutzung, wenn ich jetzt an die Anlage N beispielsweise denke, sonst kommt schnell die Finanzverwaltung und will den Anschaffungskosten kürzen wegen privat. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte. Da hast
vielleicht
du
das
recht.
Nur mal, weil mir das spontan in den Kopf kommt.
Da muss man natürlich immer darauf achten, dass man da keine privaten Dinge des Lebens irgendwo in den Ansatz nimmt.
Reden wir dann noch mal kurz über die Aufbewahrungspflichten, weil jetzt da sind wir ja schon in die 3 verschiedenen Abschreibungsmethodiken drin. Gibt es denn besondere Aufbewahrungspflichten für GWG und Ähnliches, die wir berücksichtigen müssen?
Wir haben da keine besonderen Aufzeichnungspflichten, also wir müssen kein Anlageverzeichnis führen, das nicht. Sie sollen im Jahr der Anschaffung in ein besonderes Verzeichnis aufgenommen werden. Also man soll sie der Finanzverwaltung erstmal zeigen, aber dann kann man das Ganze auch wieder vergessen. Und es ist auch nicht unbedingt erforderlich, dass man da irgendwelche Erinnerungswerte aufnimmt. Auch das spielt in der Praxis im Prinzip keine Rolle. Also eigentlich sehr, sehr einfach. Man zeigt im Jahr der Anschaffung, was man eigentlich damit machen will. Und dann kann man es aber auch wieder vergessen.
Also theoretisch, ich persönlich erfasst es wirklich immer als einzelnes Wirtschaftsgut in der Anlagenverwaltung. Und dann gibt es ja immer manche, die zum Beispiel gerne den Euro-Restbuchwert oder die 50 Cent drin lassen.
Ja.
Einfach um zu dokumentieren, ja, das Wirtschaftsgut ist da, weil es ist ja oftmals nach einem Jahr eben noch nicht verschrottet und weg.
Ja.
Andererseits bedeutet es auch Pflegeaufwand, jedes Jahr nachzufragen,
muss
ist
nicht
es
sein.
Denn noch da oder nicht.
Ja, ja. In den Programmen, also so sehe ich auch immer, ist ja bei euch mit Sicherheit ganz genauso, man hat ja immer noch die GWGs aus dem Jahr, keine Ahnung, 2022, da findet man dann noch die Summe und das reicht dann auch irgendwo. Mehr möchte die Finanzverwaltung auch gar nicht haben.
Genau, deswegen, es reicht ja theoretisch auf ein Anlagkonto in der Buchführung richtig zu haben und sonst auch in den Wirtschaftsjahren durch die Anlagenverwaltung Auswertungen zu gehen und das zu erfassen. Und es ist, glaube ich, auch eher Geschmackssache. Ich erinnere mich gerne noch an meine Buchhaltertage beim Steuerbüro, wo ich tatsächlich vom Steuerberater gezwungen worden bin, jedes GWG einzeln zu erfassen.
Ja.
Und wenn dann man wirklich 15 Stühle gekauft hat, hat man 15 Wirtschaftsgüter angelegt, anstatt einfach im Text zu schreiben, das sind 15 Stühle.
So wäre es auch irgendwo, also wenn wir auch handelsrechtlich denken, so wäre es auch richtig, weil das sind ja alles nur Wahlrechte, die man irgendwo ausübt. Und es könnte ja sein, dass man jetzt doch aufgrund der Menge Bedarf hat, das doch irgendwo genauer darzustellen. Aber in der Praxis hat sich doch eher, also gerade bei Einnahmenüberschussrechnern, herauskristallisiert, dass man da möglichst einfach agiert. Und wenn es denn dann keine großartigen Werte sind, Komplettwerte sind, würde ich auch meinen Haken drunter setzen, hätte ich gar kein Problem.
Wenn wir noch über Aufbewahrungspflichten sprechen, wir haben ja jetzt auch schon Software und Konten genannt, selbstverständlich gibt es ja auch mit Sicherheit dann nochmal extra Abschreibungskonten für die GWGs, die es zu beachten gibt.
Genau, da haben wir ja gesonderte Konten, also erstmal natürlich das GWG an sich und dann eben die Sofortabschreibung, die in einem zweiten Schritt erfasst werden sollte. Dann haben wir auch nochmal die Aufbewahrungspflichten wirklich und komplett erfüllt. Und ansonsten, mal eins fällt mir noch ein. Eins ist mir noch eingefallen. Zurück zu diesen digitalen Wirtschaftsgütern. Das ist allerdings auch eine schöne Sache. Und da lohnt es sich, dass man wirklich aufgezeichnet hat. Denn man kann Restbuchwerte aus dem Vorjahr in einem laufenden Jahr wieder komplett in die Abschreibung nehmen. Also Beispiel, man hat da mal einen Laptop gekauft vor 3 oder 2 Jahren und es stehen jetzt noch 1.000 Euro Restbuchwert rum, dann muss man da nicht unbedingt bis zum Schluss abschreiben, sondern wieder in einer Summe den Betrag aufnehmen. Auch ein schönes Wahlrecht, das man wegen Corona-Zeiten übrigens in dem Zusammenhang auch mit aufgenommen hat im diesbezüglichen BMF-Schreiben.
Ich meine, du hattest es schon mal erwähnt, aber vielleicht einfach, um mich nochmal zu wiederholen. Natürlich gelten diese ganzen steuerrechtlichen Regelungen auch mitunter in der Handelsbilanz. Die können 1:1 übernommen werden.
Ja, in der Handelsbilanz gibt es ja immer die spannende Frage, wie sieht denn das ein Kaufmann? Welche Relevanz hat das für einen Kaufmann? Und in der Regel werden gerade kleine Wirtschaftsgüter bis 800 Euro, wenn es denn nicht ganz, ganz viele sind, immer als unwichtig angesehen. Aber im Einzelfall könnte natürlich der Kaufmann auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Könnte er, vor allen Dingen, wenn tausende solche kleine Dinge eingekauft werden, dann will er die vielleicht doch über die Nutzungsdauer gerne in seiner Bilanz sehen. Dann sollte sich der Kaufmann gesonderte Gedanken machen, abweichen vom Steuerrecht.
Ja, also das ist ja wirklich eine spannende Methode, wie man wirklich gut Betriebsausgaben auch einfach produzieren kann, wenn man denn auch das Geld hat, es auszugeben, aber man auch wirklich zeigen möchte, dass geringwertige Wirtschaftsgüter, eben nicht die großen Anlagenmaschinen, auch wirklich nicht lange in den Büchern zu stehen haben und dass man da nicht unnötig Bürokratie machen will, weil selbst der Stuhl für 100 Euro, den ich jahrelang benutzen werde, muss ich jetzt nicht 7 Jahre abschreiben.
Ja, das muss wirklich nicht sein. Der Schreibtisch 13 Jahre. Man stelle es sich vor, ab und zu muss man wirklich zum Ergebnis kommen, sieht die Finanzverwaltung auch ein. Zu viel Bürokratie nutzt uns allen eventuell doch nichts.
Ja, damit bedanke ich mich bei dir, Anita, auch für diese 9 tollen Erkenntnisse und die guten Tipps am Rande. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer nehmen da einiges mit und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Gespräch mit dir.
Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal.
Und wenn Ihnen diese, wie auch andere Episoden gefallen haben, freuen wir uns sehr über einen positiven Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung in dem Portal Ihrer Wahl. Vielen Dank.
Das war Buchbar. Der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.